Hans-Peter Stockinger, herzlich willkommen.
Hallo.
Er war viele Jahre Programmchef von SWF3, der ersten Popwelle in Deutschland, die nicht nur schnell sehr erfolgreich war, sondern auch zum Vorbild für andere Popradios wurde. Sie haben es entwickelt, sind sozusagen einer der Väter von SWF3. Ja, wie muss man sich das vorstellen, als Sie da anfingen? Was hat Sie da so gereizt?
Gereizt hat mich die Unabhängigkeit des Mediums. Unabhängig in technischer Hinsicht, aber auch die Möglichkeit, formal Neues zu entwickeln und ein Lebensgefühl Ausdruck zu geben, das damals eben in dem gängigen Radio nicht vorhanden war.
Sie haben sich mit Haut und Haaren dem Radio verschrieben. Warum ist nun Radio für Sie so viel spannender als Fernsehen?
Das Spannende will ich vielleicht nicht sagen, denn es wäre ja töricht, die Faszination des Fernsehens zu leugnen. Aber die Dimension des Hörens, die hat doch viele Vorteile, denn das Fernsehen ist für mich immer noch so die Welt des schönen Scheins. Man weiß das ja auch und merkt das, wenn das Bild das Wort überlagert. Und das Radio, der Hörfunk, ist eigentlich das Medium, das suggestiver ist als das Fernsehen, weil es direkt in den Kopf und in die Seele geht. Es ist das Medium, im Grunde das Medium der Hypnose und der Suggestion.
Vor allem natürlich, nachdem dann irgendwann die Popmusik mit ins Spiel kam. Inwiefern, Herr Stockinger, hat die das Radio dann nochmal ganz dramatisch verändert?
Aber wie? Weil es Ausdruck eigentlich eines völlig neuen Lebensgefühls war. Man kann das genau datieren. Das war 1956. Das war der Film Saat der Gewalt mit dem Titel, mit dem Song drin, Rock Around the Clock von Bill Haley. Und da ist der Aufbruch geschehen und wir waren wie elektrisiert.
Herr Stockinger, Gottschalk wurde ja vom Programmchef von Bayern 3 entdeckt, als er Verkehrsmeldungen vorgelesen hat. Ja. Kann man da so viel Geniales tun, wenn man die vorliest?
Ich glaube, dass man da zwischen den Zeilen schon einiges treiben kann, dass man die Persönlichkeit erkennt. Das denke ich schon.
Sie hatten als Programmchef von SWF3 ja auch eine Menge Leute, die heute sehr bekannt sind. Also Fernsehpromis sozusagen heute. Klaus Kleber vom ZDF-Heute-Journal. Dann Anke Engelke kennt man natürlich, Elke Heidenreich. War das denn eigentlich Zufall oder haben Sie sich die Leute so rausgepickt? Haben Sie gleich erkannt, was in Ihnen steckt?
Nee, ich glaube, gegenseitig gesucht, gefunden. Ich nehme an, dass wir uns beide angezogen haben. Da war eine kleine Crew von Radioleuten, die kreativ gearbeitet haben, die sich um Wort und um Musik gekümmert haben. Und da waren Leute draußen, die kreativ gescheit waren und die gerne da mitgearbeitet haben. So haben die uns gefunden und wir haben sie
wieder. Also schon auffällig, dass es so viele waren in diesem Fall bei
Ihnen. Ja, das kann man sagen, über die Jahre. Manchmal wundere ich mich selber, dass es so viele sind.
Wie kamen die Tatsachen ins Radio?
Ja, das war natürlich damals, als das Telefon regiert hat. Heute ist das nicht mehr. Das ist heute ja Radio Steinzeit. Denn heute, seit der Erfindung des Internets und der Digitalisierung, ist alles anders. Es ist alles verfügbar im Internet. Man muss nicht mehr einzeln mit jedem einzelnen Korrespondenten telefonieren.
Sie ist ja heute praktisch die Literaturpäpstin, hat ja eine eigene Sendung mit Lesen. War das damals schon so ein bisschen zu merken? Zeichnete sich da was ab? War die übermäßig begabt als andere?
Ach, das auf jeden Fall. Denn wer Ohren hatte zu hören, der hörte, dass da eine ganz außergewöhnliche Könnerin am Arbeiten war. Denn sie hat ja nicht nur Stratmann gemacht und sie ist ja auch keine Plappertante gewesen, sondern sie hat ja unzählige Buchbesprechungen, Berichten, Reportagen, Features und auch ganz wunderbare Moderationen gemacht.
Kästchenradio, das müssen wir an der Stelle vielleicht mal erläutern. Herr Stockinger, erzählen Sie doch mal, wie dieses Kästchenradio
das war eben eine Abfolge von kleinteiligen Sendungen, meistens so 30 Minuten lang mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Da gab es einen Landfunk, einen Frauenfunk, einen Kinderfunk, einen Jugendfunk, einen Zeitfunk, einen Filmfunk. Und ein Kulturfunk und alles das folgte nach einem bestimmten Schema, wie man sich's damals ausgedacht hat, wie das richtig wäre. Es gab aber auch ja noch keine Hörerforschung in dem Sinn, dass man also gar nicht wusste genau, wer zu welcher Zeit was hören konnte und vor allen Dingen hören wollte.
Dann kommen wir mal aufs Fernsehen. Herr Stockinger, glauben Sie denn, dass man im Fernsehen glaubwürdiger ist, dass man da weniger manipulieren kann, weil man einfach die Bilder noch hat?
Ja, glaubwürdiger nicht, weil es wird einem mehr geglaubt. Also es ist vielleicht nicht würdig zu glauben, aber es wird mehr geglaubt, weil das Bild natürlich den Inhalt oft so überdeckt, dass das Wort und der Inhalt keine Chance mehr haben.
Haben Sie denn in Ihrer langen Laufbahn im Radio mal so einen Fall von Manipulation im Fernsehen erlebt?
Ja, das war Anfang der 70er Jahre von Wolfgang Menge. Das war das Fernsehspiel, das Millionenspiel. Das war so auf der Grenze ganz genau zwischen Realität und zwischen Fiktion. Und da waren viele verunsichert und der Menge wollte nichts anderes, als im Grunde die abscheuliche Zukunft der Fernsehunterhaltung zu zeigen, die immer mehr blutdrünstiger im Grunde da werden könnte.
Und hatte damit Erfolg? Man hat ihm das dann auch geglaubt?
Es war ein Riesenerfolg. Etliche waren ganz erschüttert, weil sie geglaubt haben, da werden wirklich Leute umgebracht. Aber gut, die Naiven gibt es immer, die sind überall. Aber so ein durchschlagendes wie bei Orson Welles war das nicht.
Mhm. Haben Sie sowas dann auch noch kennengelernt?
Ja, als Kind nach dem Krieg, als Zehnjähriger habe ich, wie ich damals glaubte, eine ganz wertvolle Briefmarkensammlung eingetauscht gegen einen ollen Baukasten von Kosmos, der Radiomann hieß der damals. Aber das war nicht so ein Modell Deluxe wie hier. Ne?
Und da haben wir einen Vertreter ganz vorne, das ist ein Kofferradio. Der Boy von Grundig. Und da kann man sich richtig vorstellen, die Mädels im Petticoat, die Jungs mit Tolle und dann mit dem Boy draußen am See. Aber Herr Stockinger, das war nur für Leute mit Moos, ne?
Das kann man wohl sagen. Ich kann mich nur erinnern, in der Tanzstunde, da hatten wir eine Brauereibesitzerstochter, die hatte so einen. Aber das war der einzige weit und breit. Die war natürlich sehr umschwärmt. Und das Cabrio hat sie sich hin und wieder ausgeliehen. Das war ein Taunus, so ein Buckel-Taunus-Cabrio.
Und hatten Sie Chancen bei ihr?
Nein.
Irgendwann kam dann eine Popwelle noch quasi auf Sendung. Man kann sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass das damals etwas Revolutionäres war in den 70er Jahren, als SWF 3 da tatsächlich anfing, sich in diese Richtung zu entwickeln. Vielleicht müssen Sie uns erstmal diesen Begriff der Popwelle erklären.
Ja, Popwelle heißt eigentlich im Grunde populäres Radioprogramm, gar nichts anderes. Also die Pflicht, ein Massenprogramm zu sein.
Ich dachte immer, das hat mit Popmusik zu tun.
Ja, das ist Populärmusik natürlich.
Ach so, ja, klar.
Die viele hören wollen. Und deshalb ist es Popmusik geworden. Was anderes ist es gar nicht. Und wir müssen einmal nach England gucken. Da war was ganz Interessantes passiert. Die BBC, die große alte Radiotante Europas, die immer maßgeblich war, die hatte erlebt, dass massenweise die jungen Hörer weggegangen sind von den im Großen und Ganzen doch gemischten Kästchenprogrammen auch und die Mittelwellensender von Piratenprogrammen hörten, die in der Nordsee im internationalen Gewässer da vor Anker waren und über Mittelwelle Popmusikprogramme sendeten. Und da gingen die Holländer, die Belgier, die Engländer, die Iren, die alle schalteten massenweise auf diese Sender und die BBC musste sich was überlegen. Sie hat sich dann überlegt, dreigeteiltes Radio zu machen, nämlich BBC One, das war das Popradio, zwei war das Familienradio und drei das Kulturradio.
Mhm. Und das war dann wiederum auch das Vorbild für SWF3.
Das war BBC. Das, denn wir hatten was Ähnliches. Radio Luxemburg hatte damals eingestrahlt mit riesigen Mittelwellensendern nach Nordrhein-Westfalen und nach Rheinland-Pfalz. Und da musste man was dagegen tun, wenn man wirklich nicht blank dastehen wollte. Denn damals gab es die ersten Reichweitenuntersuchungen, die dann zeigten, dass da zum Beispiel SDR oder der Südwestfunk ganz wenig Hörer nur hatten. Und dann musste man im Grunde das ähnlich machen wie die BBC. Der erste deutschsprachige Pop-Sender war allerdings Ö3, die es aber auch von der BBC abgekupfert hatten.
Ja. Sie haben es ja live miterlebt. Hatten Sie Muffensausen, als die Privaten plötzlich kamen?
Ja und nein. Wir hatten ja schon Erfahrungen mit Radio Luxemburg. Also das darf man nicht vergessen. Wir waren ja trainiert durch die massenweise die Hörer schon rübergezogen hatten. Wir haben die nachher wieder geholt. Und es gab Zeiten, da wurde SWF 3 als das privateste Privatradio bezeichnet, weil wir halt auch neue Formen hatten, unkonventionellen Umgang mit der Sprache und mit der Musik.
Ja. Podcasting ist eigentlich sehr wortlastig. Ja. Also es sind sehr viele Streams, die ja so auf Radioshows laufen. Also man inszeniert sich selbst und diese Inszenierung von einem selbst, das interessiert offensichtlich doch Leute, dass man sich das runterlädt.
Das ist nämlich der Schritt, da wird das Privatradio noch privater, als es eh schon ist. Ja. Setzt da eigentlich der Rundfunk was gegen? Dann müsste sie eigentlich ja auch wieder einschreiben.
Er muss kommen. Wahrscheinlich wird es sein, dass er sich mehr auf das Wort besinnt, denn das Wort ist das Wesentliche. Am Anfang war das Wort. Das heißt, man wird, glaube ich, wieder das alles, was so bisher so Plapperradio war, mal satt haben. Man will wieder Inhalte haben, hoffe ich und glaube ich auch, dass er so kommen wird. Und dann, denke ich, wird es wieder ein ganz anderes Radio geben, aber da braucht man wieder Persönlichkeiten dazu. In Amerika ist eine ganz interessante Entwicklung am Laufen. Das ist Howard Stern, das ist dieser provozierende Radiostar. Der hat jetzt eine eigene Senderkette sich gekauft, die über Satellitenradio, Pay Radio ausstrahlt und Millionen gewinnt, die dafür zahlen, weil er so eine große Persönlichkeit ist und weil er mit Gesprächsstoff jeden Tag die Hörer bombardiert.
Haben. Genau, das Ohr am Puls der Zeit. Herr Stockinger, Sie haben ja 1998 zur Fusion von Südwestfunk und Süddeutschen Rundfunk hier den Sender verlassen, also SWF 3 verlassen. Wenn Sie jetzt ein neues Programm entwerfen würden in Sachen Ohr am Puls der Zeit, was würden Sie denn da gerne tun?
Ganz puristisches Radio ohne geklonte Moderatoren. auf der Höhe der Zeit mit kreativen Leuten für interessierte Hörer.
Wie zum Beispiel sind geklonte Moderatoren, die klingen alle gleich.
Hören Sie mal rein, die klingen fast alle gleich.
Ja. Apropos, ich meine, wenn man beim Autofahren oder wo auch immer Radio hört, man sagt ja eben, haben wir auch schon gehört, Nebenbei-Medium ist es, man könnte sich theoretisch ja auch einfach eine CD reinlegen und da letztlich auch genau die Musik, die man hören will, hören. Warum macht man das nicht?
Ja, ich glaube, dass es so eine Art mediale große Kommunion ist. Das heißt, das Teilhaben aller an einem Programm, das Wissen, die sind jetzt alle dabei und es kann lebend etwas passieren.
Mhm. Und das Neue, man ist ja auch neugierig, oder ich hoffe, dass Leute auch neugierig sind, was Neues hören zu wollen. Die CD habe ich mir ja schon gekauft.
Herr Stockinger, gibt es eigentlich, wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Laufbahn, eine Art Sternstunde des Radios, irgendein ganz besonderes Erlebnis, das Sie nie vergessen werden?
Ja, das waren die großen Live-Konzerte, die SWF 3 machte. Und zwar war die Bedingung immer, dass wir live übertragen konnten. Und das vor allem die großen Stars der Popgeschichte machen das heute gar nicht mehr. Aber so hatten wir Elton John live 2,5 Stunden aus Ludwigshafen übertragen. Oder Queen live übertragen im Radio. Wir mussten da natürlich alle Vorbehalte ausräumen vorher, weil die Angst hatten davor. Sie kommen nicht so gut rüber, aber wir hatten exquisite Technik in der Übertragung, die das gemeistert haben. Das waren für mich Sternstunden.
Mhm. Wenn wir mal hier vom Fernsehen ausgehen, da gibt es ja den sogenannten Quotendruck. Ist bei den Privaten noch stärker als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Inwieweit unterwirft sich denn Radio einem solchen Quotendruck?
Ja, gezwungenermaßen. Ich meine, die haben heute alle nicht mehr die lange Zeit, sich entwickeln zu können. Da kommt gleich am nächsten Ersten praktisch die Quote rein und dann heißt es über Konsultationsunternehmen, die Consulter, wie sie sich nennen, die kommen und sagen dann, also der muss raus, die will ich nicht mehr hören, den kann ich nicht mehr hören und dadurch kommt die Eintönigkeit im deutschen Radio zustande. Mhm. Das heißt, so Leute wie Heidenreich, Engelke oder auch Klaus Kleber, die kämen erst gar nicht über die Schwelle der Consulter rüber, weil man heute einen uniformierten Wohlklang haben will, einen scheinbaren Wohlklang.
Mhm. Herr Wagner, dazu müssen wir vielleicht auch erklären, dass es eine Phase gibt, wo die Einschaltquoten gemessen werden, die sogenannte MA-Phase. Wie funktioniert das?
Ja, also das wird mit einem bestimmten Panel, das heißt also ausgewählte Leute, das ist eine Stichprobe, die erhoben wird und die wird per Telefon befragt. Und diese Zahlen, das ist die Zauberformel, da wird sozusagen alles daran gemessen und es ist natürlich die Frage, ist das eigentlich eine valide Währung oder wie valide ist die wirklich, was sagt die aus? Also Sie sprachen die Langfristigkeit an, müsste man nicht quasi auch eine Chance geben, das zu entwickeln. Es ist ja so, dass sogar wenn man weiß, wann diese Media-Analyse durchgeführt wird, speziell versucht wird, da sozusagen die Hörerbindung speziell hochzuhalten, also mit Gewinnspielen, mit Jingles, damit wichtig ist, dass man sich erinnert, dass es dieser Sender war. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, alles ist eigentlich einerlei. Ja, dann weiß ich gar nicht mehr, welches Programm ich wirklich gehört habe. Das wird mir natürlich in dieser Woche ständig gesagt. Sie hören das und das Programm, damit ich mich am nächsten Tag beim Telefoninterview dran erinnere.
Ein Ausweg in der Entwicklung ist ja derzeit eine andere Umfragemethode. Das heißt, dass man praktisch über eine Armbanduhr die tatsächlich gehörte Zeit messen kann bei den ausgewählten Radiohörern. Und das würde dann vielleicht für viele Radiomacher...
Aber da gibt es zwei Bedenken. Es ist sehr teuer. Deswegen wird es zunächst nicht eingeführt. Die Schweizer haben das eingeführt. Und sehr viele Leute haben auch buchstäblich Angst davor, diese neue Währung nicht eine andere ist, als die man bislang gemessen hat.